Gerade haben wir schon eine Heilungsgeschichte gehört, zumindest eine teilweise Heilungsgeschichte. Und ich möchte auch gerne mit euch heute Morgen eine näher ansehen, eine Heilungsgeschichte. Aber nur damit sich nachher keiner wundert, dass ich nach der Predigt fluchtartig den Raum verlasse. Um 11 ist in Wülfringhausen der nächste Gottesdienst für mich. Deswegen werde ich dann nach der Predigt auch hier den Raum und das Haus verlassen. Ich lese aus Markus 2. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück und die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete das Wort Gottes. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten: Wie kann er sowas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann doch Sünden vergeben. Jesus aber wusste, was in ihnen vorging und sagte zu ihnen: Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Da sprang der Mann auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Alle lobten Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, sagten sie. Eine entscheidende Geschichte, in der niemand spricht, außer Jesus. Eine Heilungsgeschichte, eine heilende Begegnung hier. Aber auch eben ganz persönlich, so wie es eben ist, wenn ein Mensch Jesus begegnet, ist jede Jesus-Begegnung anders. Jeder von uns könnte von der Jesus-Begegnung von der eigenen erzählen und es wären immer ganz persönliche eigene Geschichten. Manche Dinge ähneln sich vielleicht, aber trotzdem ist es immer etwas ganz Eigenes, Persönliches. Vor einiger Zeit haben wir uns die Heilungsgeschichte von dem kranken Mann am Teich in Bethesda näher angesehen. Der musste sagen: Herr, ich habe keinen Menschen. Der Mann, um den es heute geht, bei dem ist es ganz anders. Der hat gleich 4 gute Freunde, die sich um ihn kümmern. Ein Netz aus 5 Personen. Oder ein Netz aus 4 Personen und eine Person liegt im Netz. Hätte es die 4 Freunde nicht gegeben, die den Mann zu Jesus bringen, wäre er jemals geheilt worden? Wer weiß. Zumindest wird gesagt, Jesus ist in der Stadt und das verbreitet sich rasend schnell. Ohne Internet, ohne Telefon, alle wissen offensichtlich ganz schnell Bescheid, dass Jesus da ist. Und es dauert nicht lange, wird dann geschrieben, dass das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt ist und kein einziger Platz mehr da ist, weder innen noch davor. Das gilt in dieser Beziehung und in dieser Geschichte allen Menschen, die dorthin kommen. Was bringt es einem Menschen, wenn Jesus in seiner Stadt ist, aber nicht hingeht? All die, die in Kapernaum vielleicht nicht hingegangen sind oder in den umliegenden Dörfern. Aber was, wenn es Menschen gibt, die gar nicht hingehen können oder gar nicht wissen, wo Jesus ist, weil sie es nicht gehört haben? Weil es niemanden gab, der sie eingeladen hat, niemanden gab, der ihnen erzählt hat, dass Jesus da ist. Oder wie hier mit dem Gelähmten, dass es niemanden gab, der gesagt hat: Du kannst nicht alleine, ich hole dich ab, ich nehme dich mit. Dafür also, dass Menschen zu Jesus kommen, sind andere, die wissen, wo er ist und es weitersagen, unverzichtbar. Menschen, die um seine heilsame Kraft wissen. Menschen, die wissen, was für eine Liebe von ihm ausgeht, die nicht schweigen können, die nicht alleine zu ihm gehen wollen. Die sich sagen, Jesus ist da, das müssen meine Freunde, meine Verwandten, meine Bekannten und Nachbarn wissen. Zu ihm möchte ich nicht alleine gehen, sondern ich möchte andere mit hinnehmen. Jesus ist also viel rumgelaufen, gewandert und kommt nun in seine Lieblingsstadt nach Kapernaum zurück. Und vier Freunde, von denen wir hören, denken zunächst nicht an sich, sondern an jemand anderen und haben das offensichtlich mitbekommen. Da ist jemand, da müssen wir doch unseren Freund hinbringen. Die vier, die den Gelähmten auf einer Matte oder einer Bahre mit sich rumtragen, sind aber offensichtlich irgendwie aufgehalten worden, zu spät losgegangen, keine Ahnung. Sie sind auf jeden Fall spät dran. Jesus hat schon angefangen. Die Veranstaltung ist schon am Laufen. Mittendrin ist Jesus in seiner Predigt. Und die Menschen, die rechtzeitig da waren, einen Platz ergattert haben, sind offensichtlich auch nicht bereit, diesen fünf Männern Platz zu machen. Also müssen die vier erfinderisch werden. Und das Dach eines Hauses im antiken Israel besteht aus kreuz und quer gelegten Ästen und Zweigen, die man übereinander geschichtet hat, dann eine gewalzte Schicht Stroh, Erde, Lehm, davon wird es zusammengehalten, das Dach. Und eigentlich steht hier wörtlich, die vier gruben das Dach auf. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Jesus da stand und predigte und plötzlich rieselt es von oben. Fängt langsam an zu rieseln, vielleicht die ersten Brocken fallen auf den Boden, alle anderen kriegen das auch mit. Staub, Zweige, alles fällt neben, vielleicht sogar auf ihn. Und mehr schauen die alle nach oben und denken sich, was ist denn da oben wohl los? Ist das nun ein Akt der Freundschaft, der Barmherzigkeit oder doch eher unverschämt, in eine solche Veranstaltung auf diese Art und Weise reinzuplatzen? Die ganze Aufmerksamkeit der Menschen von Jesus wegzunehmen, weil ja klar ist, wenn oben das Dach irgendwann das Licht durchlässt, keiner mehr zuhören wird. War es liebevoll dem gelähmten Freund gegenüber oder lieblos den Menschen gegenüber, die gerade ein andächtiges Erlebnis haben, die ja so still und gut zuhören und trotzdem empfindlich gestört werden? Als ich darüber so nachdachte, habe ich mir die Frage gestellt, gibt es eigentlich auch bei mir eventuell Situationen, wo ich anderen im Weg stehe, die Jesus eigentlich brauchen, wo ich vielleicht einen Schritt zur Seite meinen Platz freimachen müsste, um den Platz jemand anderem zu überlassen, der es dringender braucht, der es nötig hätte? Die Menschen weisen die fünf erstmal ab, die da sind. Jesus sagt aber ja, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Weise ich jemanden ab, der den Gottesdienst eventuell stören könnte? Menschen, die vielleicht Arbeit machen könnten, wo man das schon weiß? Die vielleicht sogar ein Haus zerstören, so wie diese fünf oder vier? Die gewohnten Abläufe unterbrechen? Einfach reinplatzen in eine Veranstaltung, dazwischen quatschen, Steine, Zweige von der Decke rieseln lassen? Ist nicht Jesus auch für sie gekommen? Aber sie werden nicht vorgelassen. Diese Heilungsbegegnung, diese Heilungsgeschichte ist, finde ich, weit mehr als das, was zwischen Jesus und diesen Gelähmten passiert. Sie zeigt auch, was alles notwendig ist für eine Gemeinde, denn das ist ja eigentlich das, was da versammelt ist. Ein Gottesdienst findet statt. Jesus predigt, alle sind da und alle hören ihm zu. Vielleicht wurde auch gesungen, gebetet. Ich stelle mir das wie einen Gottesdienst vor. Aber diese vier machen sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, was sie mit den Gefühlen oder den Einstellungen derer, die da sitzen und die da draußen stehen, was mit denen los ist. Denn sie hatten nur ein Ziel, auf das sie hinarbeiten, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Das war ihr Ziel. Und alles andere ist ihnen in dem Moment völlig egal. Vielleicht kennt ihr das auch, Situationen zu haben, wo in denen man so sehr etwas will, dass nichts und niemand einen davon abbringen kann. Könnt ihr euch noch an das letzte Mal erinnern, als das so war? Eine Situation, in der einen nichts und niemand davon abbringen konnte, das Ziel zu erreichen? Das bezeichnet Jesus hier bei den Vieren als Glauben. Davon kann mich nichts und niemand abbringen. Komme, was wolle, ich will es um jeden Preis schaffen. Und das werde ich auch mit dieser Zuversicht. Glauben unter dem Aspekt, es auf jeden Fall schaffen zu wollen und alles daran zu setzen, das auch zu erreichen, ist doch ein Gesichtspunkt, der nicht so häufig vorkommt. Oftmals wird Glauben als, ja, jetzt nicht in den Gemeinden, aber vielleicht außerhalb in der Verwandtschaft, bei den Nachbarn eher als vage Vermutung, wie ich glaube, dass es morgen regnet oder ich glaube an Gott, einfach gleichgesetzt. Kann sein, dass es das gibt, kann sein, dass es das nicht gibt, kann sein, dass es regnet oder auch nicht. Wenn aber der Glaube so wäre, nur im Bereich von Vermutung, dann hätte er keine große Kraft. Aber man kann den Glauben, wie Jesus es hier sagt, das Wort auch mit Vertrauen übersetzen. Ich vertraue mich jemandem an und dann entwickelt sich lebensgestaltende Kraft. Ich riskiere etwas und bin überzeugt davon, dass sich das lohnt, was ich dort mache. Die vier Freunde lassen den Gelähmten durch das Dach und als Jesus ihren Glauben sah, und da fand ich interessant, dass Jesus nicht zuerst auf den Gelähmten gesehen hat, sondern auf seine Freunde, als er ihren Glauben sah. Er hat sich kein Bild von ihm gemacht, von dem Gelähmten, was er hier will, ob er glaubt. Jesus sieht den Glauben der vier Freunde. Es geht also hier offensichtlich nicht um das richtige Bekenntnis. Auch die vier werden von Jesus nicht gefragt, was ist denn euer Bekenntnis? Woran glaubt ihr denn? Es steht hier nicht, dass es vier rechtgläubige Juden gewesen wären, die ein vorbildliches Leben führen. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Den Glauben, den Jesus hier zunächst einmal sieht, ist aktiv. Ein gemeinsamer Glaube, der aktiv wird in diesen Vieren. Diese vier haben an das Projekt geglaubt und es in die Tat umgesetzt. Dafür haben sie sich eingesetzt, ihren Glauben und ihre Kräfte investiert. Ein solidarischer und lebendiger Glaube. Ein Glaube, den man also offensichtlich sehen kann. Zumindest steht hier ja, Jesus sah ihren Glauben. Und erst danach sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus schafft also als nächsten Schritt einen angstfreien Raum. Mein Sohn. Man könnte hier auch von Adoption sprechen. Mein Sohn, hab keine Angst. Du darfst einfach da sein. Es steht nichts zwischen uns, heißt das doch. Du darfst hier zu Hause sein. Dir wird nichts passieren. Das braucht es offensichtlich, um heil zu werden, um geheilt zu werden. Jesus fordert nicht zuerst eine Beichte oder eine tiefe Sündenerkenntnis. Jesus vergibt zuerst. Er schafft Raum der Gnade. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und mir ist aufgefallen, dass ich, vielleicht auch ihr, es oft umgekehrt machen. Menschen zu verurteilen, ohne sie selbst anzuhören. Ohne nach den Gründen gefragt zu haben, gleich zum Urteil zu kommen, ihnen dann auch schnell die Meinung zu sagen, natürlich die richtige, über ihr Fehlverhalten, über die falsche Lebensweise. wenn es in unseren Augen so ist. So kannst du das nicht machen. So darf man nicht leben. Das ist unchristlich, unbiblisch, ja vielleicht sogar sündig. Das, finde ich, ist das Gegenteil vom Raum der Gnade. Eher ein Raum der Angst, der Verurteilung und der Bevormundung. Wie gut, dass es Jesus gibt, der diesen anderen Raum schafft. Da geht wirklich der Himmel auf. Und genau das regt dann auch die Schriftgelehrten auf, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, die Schriften in- und auswendig können. Und sie wissen, das geht so nicht, Jesus, wie du das machst. Das darf so nicht sein. So ein Stellvertreterglaube kann doch nicht ausreichen. Der Sünder muss doch selbst glauben. So ist es doch gedacht. Vergebung gibt es doch nur für klar erkannte und dann auch bekannte Schuld. Wie kannst du sie vergeben, ohne dass er was gesagt hat? Wo kommen wir denn dahin, wenn Gott einem Menschen einfach so gnädig wäre? Außerdem bist du nicht Gott. Nur Gott kann Vergebung zusprechen. Dieser Jesus hält sich wohl für Gott, oder was? Genau, das tut er. Das tut er, weil er es ist. Darum kann er auch Vergebung zusprechen. Und während die Schriftgelehrten noch bei ihrer Urteilsverkündung sind, segnet Jesus schon den Gelähmten. Er geht gar nicht weiter darauf ein. Er macht einfach weiter. Und mir machte das so deutlich, dass Gott auf sehr ungewöhnlichen Wegen Menschen erreichen, sie segnen und ihnen gut tun kann. Und dass es mir gut tut, darüber kein Urteil mir zu erlauben. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf. Für die Schriftgelehrten also das äußere Zeichen. Sie sollen erkennen, wer er ist, dass er vergeben und segnen kann, und zwar wen und wie er will, wann er will, und dass er sich nirgendwo nachrichtet, nach menschlichem Ermessen. Manchmal stelle ich mir schon die Frage, so eine Heilung mitzuerleben, das wäre doch was Tolles. Warum gibt es das heute nur so selten? So wenige Wunder, wo das passiert, wo Menschen von Jesus geheilt werden, ganz plötzlich gelähmt waren, aufstehen und gehen können. Die Matte unter den Arm, durch die Tür und raus. Vielleicht, weil ich manchmal oder oft gar nicht so bin wie die vier Freunde. Weil ich vielleicht oft gar nicht bereit bin, über meine Grenzen zu gehen in meinem Einsatz für Gott, für andere Menschen. Über die Grenzen meiner Wohlfühlzone, meinem Sicherheitsbereich, meinen Grenzen. All das tun aber diese vier für ihren Freund. Sie packen an, sie schleppen sich ab, damit ihr Freund von Jesus angesprochen wird, damit er ihn aufrichten kann, damit er ihn heilen kann. Und dieser Glaube der vier, glaube ich, kommt nicht aus einem der Freunde allein heraus, sondern dass die vier sich brauchen, dass sie zueinander gehören, dass ein Glaube sich immer nur in einer liebevollen Gemeinschaft entwickeln kann, nicht alleine. Deswegen ist es so wichtig, dass es hier eine Gruppe ist. Und ich glaube auch, dass das den christlichen Glauben per se ausmacht, ja grundsätzlich, dass er immer in Gemeinschaft entsteht und wächst, größer wird, durch Tiefen, aber auch auf Höhen steigen kann, dass er nicht einfach vom Himmel fällt. Im Kern geht es dabei immer ums Vertrauen. Und Vertrauen lässt sich nur von anderen lernen, mit anderen zusammen. Allein geht man ein, heißt es. Wenn der Glaube beginnt, dann muss er geschützt und gefördert werden. Und der Glaube stärkt die Gemeinschaft dann auch mit anderen. Gut, dass wir einander haben, zum Beispiel in dem Lied wird das deutlich. Ich profitiere von meinem Nächsten und er bzw. sie hoffentlich dann auch von mir. In Prediger 4 steht, ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Beziehungen sind alles im Glauben. Alles ist Beziehung. Der Kranke, behaupte ich mal, hätte wahrscheinlich allein nicht zu Jesus gefunden. Nur durch den Austausch von Stärken und Schwächen dieser Freunde schaffen sie es gemeinsam. Und als Jesus ihren Glauben sah, jeder Einzelne einer liebevollen, gnädigen und barmherzigen Gemeinschaft kann also auch in einer scheinbar ausweglosen Situation die zündende Idee haben. Wer von diesen das hier war, wird nicht gesagt, der gesagt hat, na dann steigen wir Jesus halt aufs Dach, wenn wir es anders nicht rankommen. Es zeigt sich nur die Zusammenarbeit, der Zusammenhalt und der gemeinsame Glaube, dass er das geschafft hat, dass sie es geschafft haben, zu Jesus zu kommen. Als Jesus ihren Glauben sah, welchen Glauben sieht Jesus denn bei dir, bei uns? Amen.